Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute geht es mit der Reihe mit den lieben Menschen von Krebs beim Hund weiter. Wir hatten ja schon mit Lenka gesprochen, allgemein zu dem Thema Krebs beim Hund und haben uns dann auch schon die Behandlungsmöglichkeiten angeschaut. Und jetzt im weiteren Teil geht es eben um die Fütterung und um die Naturheilkunde und wie man eben da speziell Vitalpilze einsetzen kann. Liebe Alisa, liebe Vanessa, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Stellt euch doch gerne einmal vor. Vielleicht, Vanessa, kannst du einmal starten.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Vanessa Rössler. Man hört, ich komme aus Österreich, ich wohne in Wien und ich habe eigentlich eine Ausbildung im Bereich der Biochemie und Molekularbiologie und arbeite auch schon seit über 25 Jahren in der Krebsforschung. Und seit über 6 Jahren mittlerweile bin ich Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen und habe da auch mittlerweile 3 Ausbildungen gemacht und ja, betreue da Hunde, Katzen und ihre Halter in der Umsetzung von neuen Fütterungsformen und ja, begleite dann natürlich auch kranke Tiere. Und das ja, macht sehr viel Spaß.
Sehr schön.
Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Alisa Stoll. Ich lebe in der Nähe von Frankfurt am Main und arbeite seit einigen Jahren als Tierheilpraktikerin in meiner eigenen Praxis. Neben dem Einsatz von Vitalpilzen sind meine Schwerpunkte Onkologie und palliative Begleitung sowie Zahn-, Magen- und Darmgesundheit. Überwiegend Hunde und Katzen sowie hin und wieder auch das ein oder andere Pferd sind die häufigsten meiner Patienten. Ich freue mich riesig, Teil der Plattform Krebs beim Hund sein zu dürfen und darüber meine Behandlungsmöglichkeiten anbieten zu können. Und natürlich freue ich mich auch heute dabei sein zu dürfen. Also vielen Dank nochmal.
Sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch sehr, dass ihr heute hier seid. Und genau, ich glaube, wir können einfach schon mal direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, welche Rolle spielt überhaupt die Ernährung bei der Behandlung von Krebs beim Hund?
Das hört sich so einfach an, aber gar nicht so einfache Frage, denn es ist irgendwie so, die Leute haben immer so große Vorstellungen. Fütterung ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtiges, weil es einfach quasi alle Nährstoffe und Energie liefert, die das Tier braucht. Es muss aber immer, oder ich finde es halt wichtig, dass man dazu sagt, es gibt jetzt nicht die einzige pauschale Krebsdiät. Denn es ist einfach so, dass Krebs eine sehr individuelle Erkrankung ist. Denn Krebs entsteht einfach aus den eigenen Körperzellen. Und deswegen kann es nie die Diät geben, die dann alles quasi für das Tier verbessert oder irgendwie Dinge auch heilen kann. Also man kann jetzt Krebs durch die Umstellung der Fütterung nicht wegzaubern. Das ist einfach eine irre schwere Erkrankung. Und es sind auch die Krankheitsverläufe. Es gibt so viele Tumorarten. Es gibt irrsinnige Unterschiede. Wann werden Tumore festgestellt? Wie weit ist die Erkrankung bereits fortgeschritten? Und je nachdem muss man dann schauen, wie geht es dem Tier. Und dann halt schauen, was braucht der Körper. Denn Fütterung ist eben ganz, ganz wichtig, um einfach einen angegriffenen Körper zu unterstützen. Und der Körper wird durch vor allem Tumorerkrankungen extrem ausgezehrt. Das kostet den Körper extrem viel Kraft und Energie. Und da ist eben die Fütterung dann sehr, sehr wichtig. Weil bei der Fütterung an sich geht es wirklich darum, die Lebensqualität des Tieres aufrechtzuerhalten, diesen körperlichen Abbau, der oft im Zuge von Krebserkrankungen stattfindet, wirklich entgegenzusetzen, das Immunsystem zu unterstützen. Oft haben die Tiere auch dann wenig Appetit, weil es ist natürlich eine sehr stressige Zeit, wenn man oft dann beim Tierarzt ist, die Tiere irgendwelche Behandlungen haben, eventuell ist ihnen auch übel oder ja, die Hunde hören auch auf zum Essen, wenn sie Stress haben. Und da überall sind halt Punkte, wo die Fütterung ansetzt und man versucht halt quasi das Tier bestmöglich über ein geeignetes Futter, was dann eben auch ein bisschen angepasst wird, zu unterstützen und die Symptome eventuell zu lindern. Und ja, dann zu schauen, dass man diesen körperlichen Abbau möglichst etwas ausbremst, der da im Zuge von Tumorerkrankungen stattfindet. Und deswegen ist die Fütterung, obwohl es jetzt kein therapeutisches Tool ist vielleicht, doch so wichtig, auch dass man da irgendwie ein Augenmerk drauf hat als Tierhalter, dass man da auch irrsinnig viel tun kann, um das Tier beim Essen zu halten und eben auch Gewichtsverluste, Immunsystem, all das zu unterstützen.
Ja, und es ist ja auch die eine Sache, das zu machen, wenn der Hund bereits an Krebs erkrankt ist, aber man kann ja frühzeitig eigentlich auch schon starten. Also, bevor ein Hund überhaupt erkrankt, das Überfutter auch vorzubeugen in gewissem Maße. Gibt es denn bestimmte Lebensmittel, die Hunde vermeiden sollten, die an Krebs erkrankt sind?
Ich finde, es ist wichtig, dass man halt schaut, dass das Futter, also wenn das Tier schon erkrankt ist, dann schaut man wirklich drauf, dass das Futter erstmal wirklich alles das liefert, was das Tier an Nährstoffen etc. braucht. Denn es ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich, dass alle Futter, die man kauft im Handel, wirklich auch nährstoffdeckend sind. Das ist einfach so. Das ist, es gibt genug Futter, die einfach nicht mehr quasi alle Nährstoffe liefern, die quasi schon ein gesunder Körper generell braucht, geschweige denn, wenn ein Tier erkrankt ist. Und da muss man schon mal wirklich drauf achten als Tierhalter, das ist gar nicht mehr so einfach. Und man versucht natürlich dann einfach zum Beispiel hochwertiges Protein zu füttern, Sachen, die den Körper belasten, wegzulassen, wie eben minderwertiges Protein zum Beispiel, weil der Körper ja eben zum Teil ausgezehrt wird, Muskelabbau stattfindet, das heißt, das hat einen Mehrbedarf an hochwertigen Proteinen. Und dann kann man eben schauen, dass quasi alle Vitamine abgedeckt sind, Spurenelemente abgedeckt sind, dass man entzündungsfördernde Stoffe, die zum Teil in Futtern enthalten sind, möglichst vermeidet, dafür wieder welche reinnimmt. Ach, ich würde zum Beispiel sagen, jeder kennt so Omega-3-Fettsäuren, dass man sagt, alles, was ein bisschen antientzündlich ist, eher mit reinzunehmen ins Futter. Man hört aber halt oft so auf Facebook und Co. so Dinge wie, ja, Krebszellen mögen keine Himbeeren, da gibt es sogar ein Buch dazu. Oder eben, ja, man füttert dann Brokkoli und dann wird alles wieder gut. Da muss ich wirklich, weil ich arbeite ja auch in der Krebsforschung und das finde ich immer ganz schlimm, wenn Leute dann glauben, dass wenn sie dann 4 Himbeeren in den Napf klopfen, dann ist das irgendwie sowas wie eine angepasste Fütterung und da muss man halt auch aufpassen, dass es schon Sachen sind, die in Brokkoli und Himbeeren zum Beispiel vorkommen, einzelne Substanzen, die man festgestellt hat in Studien, aber das ist halt nicht damit getan, dass ein Hund dann zum Beispiel Brokkoli gefüttert bekommt, um das jetzt quasi therapeutisch, mag ich jetzt nicht so gern das Wort, aber dass man sagt, das wird es den Hund nicht rausreißen, was jetzt die Tumortherapie betrifft. Also da muss man sich schon bewusst machen, dass man dann solche Substanzen, die gibt es, das ist klar, das weiß man aus Studien, aber solche Sachen würde man dann eher zum Beispiel in standardisierten Produkten verwenden. Das setzt man dann zum Beispiel auch ein bei so angepassten Futterplänen, dass ich halt sage, es gibt zum Beispiel Sulforaphan, das ist aus dem Brokkoli. Das ist so etwas, was diese ganzen Reparaturmechanismen in den Krebszellen ein bisschen ausschaltet. Alles natürlich jetzt in klinischen Studien mal so getestet, aber, oder eben die Ellagsäure aus der Himbeere. Das sind aber alles, dann nimmt man dann Produkte, weil ich muss einen gewissen Wirkstoffspiegel erreichen, um da überhaupt was, ja, dass der Körper dann das mitkriegt, dass diese Stoffe dann auch in ausreichendem Maße vorhanden sind. Und da reicht es eben nicht, weil ein Hund quasi ja nie so viel Brokkoli essen kann, um quasi wirklich da seinen Wirkstoffspiegel aufzubauen, den es eigentlich bräuchte. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, das sind so diese Tipps, die so oft aus dem Internet kommen. Vor allem auch, weil diese Tipps oft aus dem Humanbereich kommen und unsere Ernährung ja zum Beispiel ganz anders ausschaut als die eines Hundes. Das heißt, wir essen ja zum Beispiel sehr, sehr viel mehr Obst und Gemüse jetzt, als es jetzt ein Hund tut oder jetzt in der normalen Fütterung so vorkommt. Das heißt, eben, man wird es bei uns Menschen schon nicht ausreichend mit Brokkoli schaffen. Aber bei Hunden ist halt nur ein kleinerer Teil, zum Beispiel ein pflanzlicher Anteil. Und wenn ich da, selbst wenn ich da dann quasi nur noch Brokkoli und Himbeeren füttere, wird es nicht ausreichen. Also da muss man ein bisschen schauen, was das für Tipps sind. Es tut vielleicht gut als Halter, wenn man dann 3 Himbeeren dazulegt, aber prinzipiell werden eben die Futterpläne dann so erstellt, dass man sagt, man nutzt dann solche Nahrungsergänzungen, nutzt die aber dann schon in Konzentrationen, wie sie dann auch quasi dann einen Wirkstoffspiegel aufbauen können. Also da bin ich immer ein bisschen, möchte ich schon dazu sagen, dass das eben nicht mit Brokkoli und Co. dann getan ist, sondern man stellt eben diese Futterpläne dann genauso darauf ein, dass sie eben leichter verdaulich sind zum Teil, je nachdem, ob die Tiere auch durch eine Chemotherapie oder zum Beispiel durchgehen, dass man sagt, in solchen Phasen muss man den Körper schonen, würde man zum Beispiel vielleicht eher kochen als barfen, um einfach quasi da die Keimlast auch abzusenken und ja, und setzt dann halt quasi unterstützend zu den Fütterungsanpassungen, würde man dann eben einzelne Nahrungsergänzungen, wenn je nachdem wie der Befund ausschaut, weil oft ist es ja nicht der Tumor alleine, wenn zum Beispiel Metastasen da sind, hat man eventuell schon veränderte Leberwerte etc. Das alles kombiniert man ja dann in so einem Futterplan, dass man sagt, es soll halt wirklich zum Tier, zu den Symptomen, zum Befund passen, damit das dann quasi dort, wo es halt Baustellen gibt, unterstützt wird. Und dann, ja, das wäre so die, nicht, ich weiß nicht, manche Leute wünschen sich immer mehr, aber es ist halt quasi, ich finde halt, man muss ein Bewusstsein haben dafür, dass es halt eben, ja, nicht reicht, Brokkoli zu füttern, um dann den Kampf gegen den Krebs aufzunehmen.
Ja, und man muss ja auch sagen, ich meine, es ist natürlich gut, sich selber zu informieren und sich selber schlau machen zu möchten. Aber ja, da ist einfach Google natürlich jetzt auch nicht so die, ja, die beste Sache, weil natürlich auch viel, ja, Murks, sag ich mal, auf gut Deutsch geschrieben wird. Und dafür seid ihr ja auch eben da als Experten, dass ja, Leute, die eben davon betroffen sind oder deren Hunde davon betroffen sind, dass die eben durch euch Unterstützung bekommen können.
Genau, es wird ja dann auch auf der Plattform immer mehr Informationen geben, auch in Form von Blogs, wo wir eben genau auf diese Sachen aufmerksam machen wollen, dass man sagt, wo die Leute dann eben richtige Informationen zu den gewissen Themen bekommen, weil einfach das Internet ist so groß und nicht alles, es passt auch nicht immer alles zu dem eigenen Tier. Das ist halt das, eben jede Krebserkrankung ist unterschiedlich, Pankreaskrebs ist nicht Pankreaskrebs. Und es gibt einfach, da irrsinnig viele Unterschiede und genau das muss man sich eben anschauen. Und da ist es eben mit so pauschalen Empfehlungen oft nicht getan. Oder eben es ist, man möchte eben als Halter was machen, aber deswegen ist es auch wichtig, dass es dann so Plattformen gibt, wo ich sage, okay, da weiß man dann, was man tut. Und ja.
Ja, genau, du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, jeder Krebs ist oder jede Krebsart ist anders. Hast du dann trotzdem irgendwie ja spezielle Diäten, beispielsweise irgendwie ketogene Ernährung oder so, was du bei einem Hund empfehlen würdest? Oder würdest du da auch sagen, oder wahrscheinlich schon, auf den Hund achten, was hat der Hund für eine Art von Krebs? Aber vielleicht gibt es ja irgendwie ja, so eine Allgemeinformel, in Anführungszeichen, was man irgendwie machen kann.
Nein, die gibt es ja da nicht, vor allem auch diese ketogene Diät, das weiß man ja schon bei Menschen, dass es einfach nicht möglich ist, also sonst bräuchte die ganze Krebsforschung nicht, wenn es so leicht wäre, eine ketogene Diät zu machen. Ketogen bedeutet einfach, dass man, weil es ist schon so, dass Tumorzellen natürlich einen viel schnelleren Stoffwechsel haben, als eben jetzt Normalzellen haben. Das heißt, die brauchen natürlich, deswegen zapfen die auch überall die Blutwege an etc., die schauen schon drauf, dass sie sich gut versorgen, brauchen natürlich auch irrsinnig viel Zucker. Und da war dann irgendwann mal in den 60er Jahren, glaube ich, die Idee, dass wenn man den Zucker dann weglässt, dann schadet man den Krebszellen. Das Problem ist, dass alle Normalzellen auch Zucker brauchen. Das heißt, ich kann gar nicht so zuckerreduziert mich ernähren als Mensch und auch nicht als Hund, als dass ich da irgendeinen Effekt auf die Tumorzellen hätte. Also dafür ist der Krebs zu ausgefuchst, um es mal so zu sagen, weil die sind überall angeschlossen an die Blutbahnen etc. Und die können genauso wie Normalzellen auch über Protein und Fett ihren Stoffwechsel. Sie nehmen Zucker lieber, weil es einfacher ist, aber sie können sich auch anders am Leben erhalten. Also so einfach ist es dann halt nicht. Und beim Hund ist sowieso ketogen auch so etwas, was dann so vermenschlicht wurde, weil ein Hund sowieso schon fast, also man kann Hunde quasi ketogen ernähren, weil ein Hund braucht jetzt nicht unbedingt Kohlenhydrate im Futter. Man kann das über andere Sachen auch gestalten, einen pflanzlichen Anteil. Das heißt, es ist jetzt eben auch viel niedriger normalerweise angesetzt, als es bei uns Menschen ist zum Beispiel. Deswegen ist diese ketogene Idee, die ja aus dem Humanbereich kommt, für Hunde eh gar nicht so schlagend. Was man natürlich schauen kann, ist natürlich schon so, dass ich sage, eben da geht es eben wirklich darum, dass ich sage, ich stelle dem Körper das zur Verfügung, was er jetzt gerade wirklich dringend braucht. Das heißt, ein Hund braucht jetzt prinzipiell ja keine Kohlenhydrate. In die Krux kommt man immer dann, wenn andere Symptome dazukommen. Das heißt, wenn der Hund gleichzeitig schon Lebermetastasen hat und erhöhte Leberwerte, werde ich um Kohlenhydrate nicht herumkommen, auch bei Krebserkrankungen. Und das ist immer das, was man sich halt anschauen muss. Weil da kann ich jetzt ja nicht sagen, der kriegt jetzt trotzdem Fett, weil das für den Tumor dann besser wäre, wenn ich dann für die Leber beleidige. Also da sind wirklich diese Dinge, die man sich dann halt anschauen muss, wo hat schon eventuell der Tumor oder die Chemo oder Medikamente dann eventuell schon andere Probleme mit reingebracht, auf die man achten muss. Und deswegen stimmt man halt dann jeden Futterplan, jeden Ernährungsplan wirklich auf das ab. Was hat der vielleicht noch Unverträglichkeiten dabei, die auch noch viele Hunde, jeder fünfte Hund hat irgendeine Allergie. Dass man sagt, das schaut man sich dann halt genau an, dass ich sage, was braucht er, was hat er für Themen, was hat er vielleicht noch Themen neben dem Tumor, den er jetzt gerade hat, um das dann quasi wirklich darauf abzustimmen. Und Zucker ist dann mein kleinstes Problem meistens, dass ich sage, das kann man bei Hunden gut ersetzen. Es kommt aber auch der Hundekörper an sich nicht ohne Zucker aus. Also deswegen ist ketogen. Es gibt nicht die Diät, es gibt immer eine individuelle Diät, die man vielleicht dann fährt. Je nachdem, wie es dann für den Hund passt. Und das Ganze wird ja dann auch begleitet, dass man eben sieht, verträgt der Hund das, kommt der Halter damit zurecht? Wie geht es dem Hund mit der neuen Fütterung dann eventuell? Passt das alles so? Es wird ja dann auch regelmäßig gewogen etc. Dass man dann halt sieht, passt das auch von den Futtermengen her, dass der Hund nicht abbaut? Solche Dinge. Also das wird ja dann auch quasi auch dann über mehrere Monate betreut, damit das dann auch, dass man sieht, dass es halt gut hinkommt für alle Beteiligten. Und es muss natürlich den Halter auch, auch für den muss es passen. Und der muss damit klarkommen.
Ja, und du hattest vorhin schon mal einmal kurz ja, das Barfen beziehungsweise auch die gekochte Nahrung für Hunde angesprochen. Kann ich meinen Hund da besonders gut unterstützen? Oder würdest du sagen, dass es irgendwie da auch bestimmtes Trockenfutter beispielsweise gibt, was genauso hochwertig ist?
Man hat es halt immer mit individuellen Fütterungsformen. Das muss jetzt nicht Barfen sein, aber desto individueller ich arbeiten kann, das kann jetzt quasi Barfen sein, das kann Kochen sein, das können supplementierte Reinfallstufen sein, desto leichter habe ich es, auf die Probleme einzugehen. Weil das ist einfach so, dass du individueller, weil dann kann ich einfach Sachen weglassen, Sachen dazunehmen, schauen, frisst der Hund das, tu mir etwas leichter, verträgt er alle Zusätze, kommt er damit klar, kann dann eben auch die Nahrungsergänzungen mit dazu tun. Also je individueller, desto besser tut man sich, weil es halt quasi auf die unterschiedlichen Bausteine leichter zum Abstimmen ist. Man kann auch leichter Abwechslung schaffen, was auch oft ist, wenn die Hunde halt beginnen, schlechter zu fressen eventuell, dann tut man sich ein bisschen leichter quasi mit individuellen Rationen da Abwechslung zu schaffen, zu schauen, was frisst der Hund eventuell gerade noch gerne oder mit was kann ich ihm noch um. Dann animieren zu fressen ist ein bisschen einfacher, wobei ich ihm sage, gerade wenn er zum Beispiel Chemotherapien laufen, finde ich barfen, würde ich zum Beispiel eventuell überbrückend dann kochen während der Phasen der Chemotherapie, weil einfach das Immunsystem natürlich durch die Chemo extrem angegriffen wird, das ist einfach Teil der Chemo. Und da ist dann zum Beispiel so, dass Barf natürlich eine gewisse Keimlast hat, was jetzt bei gesunden Hunden jetzt nicht das große Thema ist. Aber eben in dem Moment möchte ich das Ganze natürlich möglichst schonend zum Beispiel gestalten. Also da wären dann Fütterungsformen, die entweder gekocht oder reinverstoßen sind, wären dann vielleicht eher so das Mittel der Wahl. Man kann man nach Chemos kann man dann eben ruhig auch wieder roh füttern. Das ist überhaupt kein Thema. Wichtig ist, dass der Hund es gerne frisst. Und genau, aber ich finde halt immer, Fertigfutter ist halt immer ein Kompromiss. Es gibt mittlerweile natürlich sehr viele hochwertige Futtersorten. Ist halt quasi natürlich so, dass man halt nehmen muss, was der Hersteller einem zur Verfügung stellt. Also da muss man dann halt suchen, welche passen dann eventuell, die man dann nehmen kann. Ich finde halt immer, diese Reinfallstoßen sind ein guter Kompromiss, wenn man weder kochen noch barfen möchte, weil man dann quasi sich einen großen Teil der Arbeit durch diese Dosen erspart. Immer noch aber die Möglichkeit hat, individuell zu arbeiten. Also ich finde, das ist immer so ein guter Mittelweg, dass ich sage, es bleibt für den Halter noch irgendwie machbar, nicht zu kompliziert. Und trotzdem kann man quasi wirklich das ein bisschen besser abstimmen, als es jetzt ein Fertigfutter gäbe. Wenn es nicht erwünscht ist, muss man natürlich schauen, welche Futtersorten gehen, welche passen zum Befund. Eben spielt eventuell noch eine andere Symptomatik auch mit rein, dass man sagt, man muss dann schauen, was man nimmt. Ist aber natürlich viel schwieriger, als wenn man individuell arbeitet.
Ja, und das finde ich, das ist auch noch so eine generelle Sache. Das habe ich ja auch schon selber die Erfahrung gemacht. Beim BAF oder beispielsweise beim Kochen, da weiß man halt auch selber, was drin ist und ja, was man gegebenenfalls einfach testen kann, was der Hund vielleicht nicht verträgt. Lässt man mal irgendwie das eine weg, nimmt man das andere mit dazu. Und ich finde so, gerade bei dem Fertigfutter, da kann man sicher dumm und dusselig lesen, also da, ja, was da dann drin ist und was der Hund vielleicht nicht verträgt und ja, das ist natürlich schon dann der große Vorteil, wenn man einfach weiß, was drin ist.
Ja, es ist, genau das ist es halt, gerade wenn ich sage, ich habe Erkrankungen, oft bringen die Hunde mittlerweile eben Allergien dann noch mit im Gepäck und dann habe ich es halt quasi mit einzelnen Dingen auch dann noch einfacher, es eben auszutesten. Weil dann das Schlimmste ist dann, wenn ich dann irgendwie einen Hund, der eh schon quasi sehr bedient ist, irgendwelche Therapien hat, angeschlagen ist und dann fange ich dann an, irgendwelche Futtersorten zu suchen, die er dann vielleicht nicht verwendet oder nicht frisst oder hin und her. Und dann ist es halt wirklich oft einfacher zu sagen, ich versuche es halt ein bisschen individueller, kann die Sachen einzeln austesten, einschleichen. Die Hunde sind eben auch so ein bisschen inappetent manchmal, dass man sagt, man schleicht halt Sachen ein, gibt dem Körper auch so ein bisschen Zeit, auch dem Hund sich dran zu gewöhnen, sehe dann auch besser, wird alles vertragen oder nicht, oder eventuell ist dann genau die eine Komponente, die halt dann eventuell gar nicht gefressen wird, dann kann man leichter Alternativen suchen, eben in dieser Betreuungszeit, als wenn ich dann sage, ich muss ein ganzes Futter dann tauschen, weil das eine Fertigfutter dann gar nicht angerührt wird oder solche Dinge. Also macht es ein bisschen, hört sich immer am Anfang komplizierter an, wobei es das ja auch nicht ist, weil man kann alles gut vorbereiten und man tut sich aber quasi im Summe dann leichter, quasi gewisse Sachen abzugreifen. Und genau, und dann quasi hat man dann quasi zu dem Futter an sich, kommen dann halt dann quasi meistens je nachdem eben diese Vitalpilze dazu, eventuell Kräuter, die man nutzen kann, Nahrungsergänzungen, die man eben, so wie vorher genannt, da gibt es halt viele Komponenten, die man halt nehmen kann, die man dann quasi je nach Tumorart dann noch dazu kombinieren kann, um halt da bestmöglich zu unterstützen. Und das sind so, da baut man dann quasi so ein Konzept auf, was dann hoffentlich passt.
Ja. Wir haben am Anfang ja schon mal die Vitalpilze einmal ein bisschen angeteasert. Was ist das überhaupt? Und ja, kann ich da irgendwie die Ernährung, ja, oder was für eine Rolle spielt das bei der Ernährung des Hundes?
Ganz allgemein betrachtet sind Vitalpilze Großpilze, also die, die man mit bloßem Auge sehen kann. Hat nichts mit Schimmelpilzen oder Pilzsporen zu tun. Wir kennen zum Beispiel den Champignon, den Shiitake und auch einige weitere Speisepilze, aber auch welche, die ungenießbar sind, werden zu gesundheitsfördernden Zwecken genutzt, aufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe. Und ja, also dadurch, dass einige Pilze entgiften können oder auch zur Modulation des Immunsystems beitragen, werden sie gerne bei Hunden mit Krebs oder auch mit anderen Erkrankungen eingesetzt, um eben die positiven Effekte unterstützend nutzen zu können.
Genau. Es ist aber jetzt quasi nichts, was man in die Fütterung einfach so, also man füttert jetzt nicht Pilze einfach so.
Genau.
Also das ist eben etwas, Vitalpilze sind jetzt quasi was anderes. Nicht weil, also Champignons würde man jetzt nicht unbedingt füttern. Als Vitalpilz sind sie andererseits ganz wertvoll. Also deswegen ist es ja also in der Ernährung selber von Hunden, ist kein Hund darauf angewiesen, einen Vitalpilz zu bekommen. Aber man kann sie halt ganz, ganz super nutzen, um quasi bei den unterschiedlichen Erkrankungen und eben auch bei Krebs dann unterstützend einzusetzen. Deswegen, das hat jetzt mit der Fütterung an sich jetzt so nichts zu tun, sondern quasi ist wirklich dann etwas, was man on top dazu nimmt und auch angepasst an das, was der Hund so mitbringt an Baustellen.
Genau.
Mhm. Und wie kann ich die ja gezielt in der Therapie einsetzen?
Vitalpilze können sehr leicht mit dem Futter verabreicht und dadurch auch untereinander gemischt werden, sodass sie insgesamt sehr anwenderfreundlich sind. Wenn wir zum Beispiel 3 verschiedene Einzelpilze haben, können diese 3 ohne zeitlichen Abstand verabreicht werden, weil wir den Vorteil nutzen können, dass die sich in ihrem Potenzial nicht gegenseitig behindern, sondern eben verstärken. Einzelpilze deshalb habe ich ja eben schon kurz angesprochen, dabei fertigen Pilzmischungen aus therapeutischer Sicht einfach nicht individuell genug gearbeitet werden kann. An sich ist bei der Verabreichung der Pilze die Tagesmenge entscheidend. Oft teilt man die Dosierung aber so auf, dass man vielleicht 2 oder auch 3 oder auch mehrere Mahlzeiten hat, um es für die Verdauung ein bisschen einfacher zu machen. Was ganz, ganz wichtig ist, unabhängig von wann, wie, wo, bei möglicher Medikamentengabe ist immer noch mal wichtig, mit dem Therapeuten Rücksprache zu halten, da bei manchen schulmedizinischen Präparaten einfach wichtig ist, einen zeitlichen Abstand einzuhalten.
Und wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ist das dann, also das ist ja wahrscheinlich nicht der einfache Pilz, sondern das ist wahrscheinlich irgendwie ein Präparat oder so, was ich zum Futter hinzugebe, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es gibt da verschiedene Darreichungsformen. Die bekanntesten sind praktisch die Pilzpulver oder auch die Extrakte, die wiederum als flüssige Form oder auch als Trockenextrakte vorliegen. Es gibt Kapseln, es gibt loses Pulver oder auch Extraktpulver. Also man würde jetzt nicht den getrockneten Pilz an sich verabreichen, sondern wirklich immer vermahlen, entweder Pulver oder dann in Kapseln abgefüllt. Genau. Und wichtig ist da vor allem aus therapeutischer Sicht Extrakte oder auch Vollspektrum zu nutzen, weil gerade im Pilzpulver noch das Chitingerüst vorhanden ist. Also Pilze haben nämlich eine tierische Eigenschaft, und zwar das Chitin, woraus auch der Insektenpanzer besteht als Beispiel. Und das wiederum sorgt dafür, dass der therapeutische Nutzen in den Pilzwänden zurückbleibt. Und erst im Vollspektrum, wenn praktisch der Pilz sehr lange gereift ist oder auch beim Extraktionsverfahren mittels Hitze, bricht dieses Chitingerüst auf und erst dann kann der therapeutische Nutzen sich lösen, sodass wir einfach in einem Extrakt oder auch in einem Vollspektrum einen deutlich höheren Nutzen von dem therapeutischen Werkzeug haben, den wir für therapeutische Zwecke brauchen.
Mhm. Und also kann ich das jetzt als Hundehalter einfach so bekommen? Oder ich meine, das ist ja ein bisschen, ich meine, es ist ja trotzdem ein Naturprodukt, deswegen denke ich, ja, ich kann dem Hund wahrscheinlich jetzt nicht mega doll damit schaden, wenn ich es komplett falsch dosiere. Aber also muss man das irgendwie trotzdem beim Tierarzt irgendwie abholen oder ist das einfach so frei verkäuflich?
Also ich sag mal, es gibt Vorteile und auch Nachteile dadurch, dass die Vitalpilze hier kein Arzneimittel sind oder ein medizinisches Produkt, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel, kann man sie frei kaufen, sei es jetzt beim großen A oder auch im Reformhaus teilweise. Aber es ist natürlich schon so, viel hilft nicht immer viel und natürlich sollten die Pilze auch entsprechend zur Indikation gewählt sein, weil auch der ein oder andere Pilz Kontraindikationen haben kann. Und deswegen, also auch wenn es Nahrungsergänzungsmittel sind, klar können die jetzt nicht den allergrößten Schaden anrichten, aber lieber Vorsicht als Nachsicht und genau deswegen gibt es die Beratungsangebote.
Ja, wie bekannt sind diese Vitalpilze, beziehungsweise wie ist da so der Stand der Wissenschaft? Also weiß der Tierarzt jetzt beispielsweise auch Bescheid und könnte mir da irgendwie helfen, wie ich das dosieren muss? Oder ist das dann wirklich, ich muss dann meinen Hundeernährungsberater fragen, also wie ich diese Vitalpilze dosiere?
Also es gibt bestimmt Tierärzte, die darüber Bescheid wissen. Es gibt aber auch manche, die davon noch nie was gehört haben. Ist halt kein Bestandteil im Veterinärstudium. Das darf man nicht vergessen. Aber es gibt einige Studien, die wiederum die Wirksamkeit auch bestätigen. Die kann man auch auf speziellen Plattformen nachlesen. Leider ist es aber so, dass die Studien hierzulande größtenteils nicht anerkannt sind, sondern die Studien kommen eher aus dem fernöstlichen Raum. Obwohl sie hier meiner Meinung nach deutlich mehr Anerkennung verdient hätten. Also bekannt sind sie schon, aber ich sage jetzt mal in Medizinkreisen vielleicht nicht so sehr wie in anderen Ländern. Genau, weil in anderen Ländern zum Beispiel, also in vielen asiatischen Ländern zählen sie nicht umsonst mit zur vierten Säule in der Krebstherapie, also sei es Chemo, Bestrahlung, Operation, dicht gefolgt davon kommen die Vitalpilze, die man ergänzend toll einsetzen kann, um auch mögliche Nebenwirkungen etwas abzumildern. Und da haben sie allein deshalb schon ihre Daseinsberechtigung, finde zumindest ich.
Ja, und wie kann ich die beispielsweise mit anderen naturheilkundlichen Ansätzen kombinieren? Können die sich irgendwie ja in der Wirksamkeit unterstützen?
Ja, also dadurch, dass wir bei den Pilzen einen Regulationsmechanismus haben, kann man die toll mit anderen, sei es jetzt Präparaten oder auch Therapiemöglichkeiten ergänzen, die wiederum auch auf die Regulation abzielen. Zeitgleich kann man sie so zum Beispiel einsetzen mit verschiedenen Kräutern, mit homöopathischen Mitteln, aber auch mit vielen anderen, sei es zum Ausleiten, Therapiemöglichkeiten, da kann man sie toll ergänzen, da ist nichts, was sich gegenseitig in der Wirkung aufhebt, wo man jetzt zum Beispiel ein bisschen aufpassen sollte, weil ja gerade auch in der Tumortherapie die Horvi-Enzymtherapie eine Daseinsberechtigung hat, da sollten zum Beispiel 2 Stunden Abstand eingehalten werden. Oder was natürlich jetzt zwar nicht den naturheilkundlichen Aspekt vertritt, aber auch, weil ja oftmals medizinische Produkte vom Tierarzt mit eingesetzt werden, unter anderem Cortisonpräparate, da ist es zum Beispiel wichtig, auch einen mindestens 2-stündigen Abstand einzuhalten.
Ja, und wie ist es von der Qualität? Kann ich da immer von ausgehen, dass die Qualität von diesen Vitalpilzen immer gut ist oder gibt es da auch starke Unterschiede? Worauf muss ich da achten?
Leider gibt es da sehr, sehr starke Unterschiede. Die Qualität richtet sich so ein bisschen danach, nicht nur unbedingt, wo ist die Herkunft her, sondern vor allem auch, hat der Anbieter, auch wenn er mit hohen Milligrammangaben lockt, hat der vielleicht das Anbausubstrat mitverarbeitet. Das Anbausubstrat ist meistens Hirse. Wenn man jetzt gegen Hirse keine Allergie hat, ist es nicht ganz so tragisch, aber der therapeutische Nutzen ist natürlich in einem gestreckten Produkt, in dem vielleicht die Hälfte Hirse ist, deutlich geringer, als wenn man jetzt ein qualitativ hochwertiges Produkt hat, was vielleicht dann ein paar Euro mehr kostet. Aber es ist eine Investition in die Gesundheit und da sollte man vielleicht nicht an der Qualität sparen.
Ja, auf jeden Fall. Was sollte ich denn als Tierhalter beachten, bevor ich Vitalpilze überhaupt einsetze?
Es ist wichtig, dass die ausgewählten Pilze auch zur jeweiligen Indikation passen und auch zu möglichen Medikamenten. Ich hatte ja eben schon kurz erwähnt, zum Beispiel, falls parallel Cortison verabreicht wird, dass man da einen 2-stündigen Abstand, im besten Fall sogar noch mehr stündlichen Abstand einhält. Genauso ist es aber auch wichtig, dass man mögliche Kontraindikationen beachtet. Ich würde jetzt zum Beispiel bei einer Herz- oder Niereninsuffizienz oder wenn sogar vielleicht beide Organe etwas beeinträchtigt sind, nicht unbedingt einen Pilz empfehlen, der im Vergleich einen etwas höheren Kaliumgehalt hat. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und auch ganz wichtig, viel hilft nicht immer viel. Ich vertrete gerne den Ansatz, da werden mir bestimmt auch einige, die vielleicht zuhören, zustimmen, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.
Und wie wird das Ganze jetzt genau ablaufen? Also angenommen, ich hätte jetzt einen Hund, der an Krebs erkrankt ist und ich bekomme jetzt vom Tierarzt irgendwie 2 Mittelchen und dann würde ich mich mit euch irgendwie auseinandersetzen, wie ich jetzt beispielsweise am besten den Hund ernähre oder wie ich am besten jetzt mit Vitalpilzen arbeiten kann. Wie wäre da so der genaue Ablauf?
Also man kann jetzt mal quasi sich über die Plattform, du hast dann zum Beispiel ein kostenloses Erstgespräch eben erst bei der Lenka, die dann sich mal anschaut, was quasi die überhaupt die Bedürfnisse sind, kommt es überhaupt in Frage, dass man die Fütterung anschaut oder nicht. Und dann kann man quasi sich bei uns melden, quasi du hast dann auch so ein einstündiges Beratungsgespräch, wo man sich das einfach zum Beispiel bei mir bei der Fütterung einfach mal anschaut, was ist so der aktuelle Status quo. Dazu muss auch ich jetzt die Befunde mir zuerst anschauen. Das heißt, es wäre halt gut, wenn ich weiß, wie schauen die Befunde aus? Gibt es eben neben der Tumorerkrankung auch noch andere Baustellen, die man da, oder hat das eben irgendwelche Unverträglichkeiten, Allergien? Und dann bespricht man einfach mal in dem Gespräch, in was gibt es für Möglichkeiten? Und macht Sinn, das Futter zu wechseln, weil eben quasi die Indikationen und Symptome so stark sind, dass eben das aktuelle Futter gar nicht mehr hinhaut? Ist der Wunsch überhaupt da, da was zu verändern, etc.? Und dann kann man sich eben überlegen, überlege ich mir schon dann vorab einen Vorschlag, in welche Richtung es gehen könnte. Reicht es, wenn man Nahrungsergänzungen dazu nimmt, zum Beispiel, dass man sagt, man baut eben die aktuelle Fütterung etwas um und auf mit entsprechenden Nahrungsergänzungen? Oder macht es eben Sinn, eventuell einen angepassten Futterplan dann zu machen, wenn die Leute quasi generell was verändern wollen, dass man eben schaut und dann kann man das dann quasi im Nachzug dann dazu buchen, dass man sagt, okay, man bekommt dann eben den Futterplan, plus meistens sind dann 3 Monate Betreuung dabei, damit man eben auch sieht, ob das gut hinhaut, ob alles gut vertragen wird, ob das dann quasi, wie die Befunde sich, wenn andere Indikationen auch noch dabei sind, wie entwickeln sich denn Befunde und genau, und schaut dann, dass es dann für Hund und Halter gut passt und alle gut zurechtkommen damit. Und für die Naturheilkunde ist dann die Alisa zuständig, die dann da.
Genau, und auch dafür sind alle Befunde wichtig, von Blutbild bis hin zum Befund aus der Pathologie, wenn vielleicht der Tumor entfernt werden konnte oder selbst wenn es eine Feinnadelaspiration ist, was denn nachgewiesen wurde, weil je nach Tumorart kann sich auch die Zusammensetzung der Einzelpilze, die ich dafür vielleicht vorsehen würde, ändern oder auch je nach Indikation kann es sein, dass man vielleicht unabhängig von einer Dosierungsempfehlung, die jetzt so schwarz auf weiß im Lehrbuch stehen würde, dass man abseits davon behandelt. Das kommt einfach immer darauf an, wie geht's dem jeweiligen Tier, was ist die Diagnose, was sind vielleicht insgesamt noch für Baustellen. Da kommt's einfach drauf an. Und je genauer wir die Anamnese machen können, aufgrund von Informationen, die uns eben mitgeteilt werden, desto individueller kann auch die jeweilige Beratung für den Patienten sein.
Ja. Sehr gut. Habt ihr abschließend noch eine Empfehlung für Hundehalter, die sich jetzt ja mit dem Thema Ernährung und Vitalpilzen auseinandersetzen?
Na, erstens keine Scheu haben. Es ist halt quasi die Diagnose, haut einen wahrscheinlich jeden einfach mal um. Das ist einfach so, dass es Krebs hat, ist halt so ein Schreckgespenst, weil es halt einfach, man sehr viel weiß, aber eigentlich nicht weiß, was da auf einen zukommt, beziehungsweise auf das Tier zukommt. Und deswegen ist es, finde ich halt eben, fand ich diese Idee von der Plattform einfach so schön, weil man einfach da oft dann auch so ein bisschen hilflos ist. Also jeder, der schon mal einen kranken Hund daheim hatte, weiß das, wie schlimm es einem dann selber geht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann nicht helfen. Und vor allem, wenn Sachen dann so unbekannt sind wie Krebs oder was heißt diese Diagnose für das Tier, beziehungsweise dadurch, dass Krebs auch noch in sich so unterschiedlich sein kann, dass man einfach mal Aufklärung einerseits erfährt, was heißt das für mich, für mein Tier. Und dann quasi, dass man eben auch quasi die Möglichkeiten hat, schon was zu tun natürlich, auch wenn es jetzt sagt, es geht einfach darum, das Beste für das Tier rauszuholen. Krebs ist natürlich einfach ein Damoklesschwert, was über einem schwirrt, wo dann auch alles zusammenhängen, helfen muss, von Schulmedizin angefangen, dass ich sage, ich bin da bestmöglich aufgehoben, bis hin zur Fütterung, eben die Naturheilkunde dazu, dass man halt versucht, da irgendwie was Gutes zu bauen, was für das Tier passt, um einfach quasi da die komplette, also zumindest Lebensqualität etc., den Verlauf ein bisschen positiv zu beeinflussen. Und dafür ist eben die Plattform, weil du halt quasi wirklich von allen Seiten jemanden dabei hast. Ich fand auch die Coaching-Idee einfach, weil ich weiß selber von meinem eigenen ersten Hund, wie sehr man mitleidet und wie sehr es einen in ein Loch reinzieht, ein psychisches. Auch das fand ich irre wichtig, dass man sagt, man hat seine Auffangstation einfach als Tierhalter. Da quasi, wo man einfach mal zugehört oder dass man Tipps bekommt, quasi wie geht man damit um, wenn es einem selber halt auch schlecht geht, weil man möchte für das Tier da sein, kann aber vielleicht selber nicht. Also ich finde, diese ganze Plattform ist halt einfach eine Plattform für diese schwere Erkrankung, wo quasi man sich einerseits um den Hund kümmert, aber auch um den Halter. Und das fand ich halt irgendwie so eine sehr schöne Idee.
Ja, definitiv. Was ich als Appell vielleicht noch mitgeben kann, bitte nicht erst kurz vor 12 kommen, sondern lieber dann, wenn man noch Möglichkeiten hat, weil gerade naturheilkundliche Unterstützung, aber auch selbst die Schulmedizin ist jetzt nichts, was über Nacht einfach einen Schalter umlegen und einen Tumor in Luft auflösen kann, egal ob er gut oder bösartig ist. Und in dem Fall lieber Vorsicht als Nachsicht, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, aber in dem Fall man hat einen Wettlauf gegen die Zeit und um noch so viel Zeit und vor allem Lebensqualität wie möglich rauszuholen, weil darum geht es. Es geht nicht darum, hier etwas zu heilen. Das ist der falsche Ansatz. Es geht darum, vor allem die Lebensqualität aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar noch einen Ticken zu optimieren. Und dafür braucht es eben Zeit. Das ist nichts, was man innerhalb von 1-2 Wochen mal mit ein paar Pilzen oder, wie Vanessa vorhin gesagt hat, ein bisschen Brokkoli oder 4 Himbeeren am Tag im Napf einfach mal bewerkstelligen kann, sondern es ist ein Prozess, der einfach ein bisschen Zeit braucht. Und zweiter Appell, es gibt mittlerweile einige Hersteller, die mit einer kostenfreien telefonischen Beratung werben. Aber ich möchte da mal die Frage in den Raum stellen, ob das wirklich so individuell und unabhängig vonstatten läuft oder ob nicht der Hersteller damit sein eigenes Produkt vielleicht in Szene setzt und das natürlich auch anpreisen möchte. Und genau deshalb sollte man sich lieber beraten lassen von einem unabhängigen Therapeuten, der vielleicht jetzt nicht nur die Produkte von Firma XY bewerben möchte, sondern wirklich so individuell wie möglich.
Ja, das sehe ich genauso und ich finde eure Plattform auch ganz, ganz toll. Also ich finde es super, dass es das gibt. Wusste ich tatsächlich vorher auch noch nicht, aber ich würde mir jetzt vorstellen, wenn mein Hund krank wäre und ich müsste mir das jetzt irgendwie selbst alles zusammenreimen und mir die ganzen Sachen durchlesen und es gibt dann eben die Möglichkeit, ja, die Krankenakte des Hundes an euch zu schicken und der Hundebesitzer hat halt auch einfach viel mehr Zeit, sich mental einfach auf den Hund zu konzentrieren. Anstatt sich dann mit den Sachen auseinandersetzen zu müssen, weil das ja wirklich einfach ein ja, wirklich kompliziertes Thema ist und wie ihr schon gesagt habt, die Krebsarten einfach so unterschiedlich sind und ja, also wirklich eine richtig tolle Sache.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wart. Vielen, vielen Dank. Genau, und eine Folge steht noch aus zur emotionalen Begleitung von Betroffenen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber an dieser Stelle erstmal bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.